Deutschlandfunk zur Diskussion.
Rückzug und Richtungskampf. Die CDU ohne Kompass. Die Diskussionsleitung hat Stefan Detjen.
Mit zwei Journalistinnen und zwei Journalisten, allesamt profilierte Beobachterinnen und Kenner des politischen Betriebes in Berlin, haben wir diese Deutschlandfunk-Diskussion am Mittwoch am späten Nachmittag in unserem Hauptstadtstudio in Berlin-Mitte aufgezeichnet. Nach der Aufzeichnung erreichte uns die Nachricht, dass Friedrich Merz seinen Hut als nächster Vorsitzender der CDU in den Ring werfen will. Dies tragen wir also zu Beginn der Sendung nach, bevor wir mit drei Zitaten das Thema dieses Abends und dieser Woche umreißen.
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Ich führe, so wie ich das angekündigt habe, den Prozess weiter von vorne.
Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass jetzt ein ähnliches Modell wie vor 1,5 Jahren mit endlosen Regionalkonferenzen, einem dreivierteljährigen Prozess möglicherweise etwas zu weit gedacht ist.
Ich werde auf diesem Weg der Nominierung eines Kanzlerkandidaten und der Erarbeitung eines neuen Programms natürlich weiter mit Annegret Kramp-Karrenbauer gut zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten.
Annegret Kramp-Karrenbauer, Markus Söder und Angela Merkel in diesen Tagen. Und diese drei Zitate umreißen eigentlich die ganzen Themen, über die wir sprechen. Der Rückzug der CDU-Vorsitzenden, die Frage, wie es in der Union weitergeht und was das alles für die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin bedeutet. Meine Gäste sind Melanie Ammann vom Spiegel. Guten Abend.
Guten Abend.
Christina Dunz von der Rheinischen Post.
Guten Abend.
Andreas Rinke von der Nachrichtenagentur Thomson Reuters.
Guten Abend.
Und Ralf Schuler von der Bild-Zeitung.
Guten Abend.
Herzlich willkommen bei uns im Hauptstadtstudio. Am Mikrofon ist Stefan Detjen und ich gebe gleich die erste Frage in die Runde. Warum hat Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur und damit jetzt auch den CDU-Vorsitz aufgegeben? Christina Dunz.
Ich glaube, dass sie zum Schluss nicht mehr das Nervenkostüm hatte, was man in dieser Position braucht und was wir über viele Jahre bei der Kanzlerin gesehen hat, als Angela Merkel auch noch CDU-Vorsitzende war. Ich glaube, ihre Kraft war aufgebraucht. Sie war zerrieben, zermürbt. Sie war auch angeschossen von vielen Seiten. Ihre Stellvertreter haben ihr nicht wirklich den Rücken gestärkt. Und so war sie zum Schluss in dieser Krise um die Regierungsbildung Thüringen. Sie hat Fehler gemacht, aber dann war sie auch sehr allein.
Melanie Ammann, jetzt alternativloser Rücktritt oder hätte sie noch bleiben können?
Ich denke, sie hätte noch bleiben können, aber sie wird als alternativlos erkannt haben, dass sie ihre Chancen auf die Kanzlerkandidatur dahin sind. Also war das ein Akt, ein Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen in dieser Situation.
Ralf Schuler, Rücktritt aus freien Stücken oder doch mehr getrieben, vielleicht auch von der Kanzlerin?
Ein Stück weit schon getrieben. Es ist in der Politik immer schwierig abzuwägen, wie lange man festhalten soll. Man darf nicht zu früh aufgeben, aber man muss eben auch sehen, wenn die Chancen aufgebraucht sind und wenn die Autorität gerade in den eigenen Reihen dahin ist. Ihre letzte Chance hätte darin bestanden, etwa den Sommer herum die Umfragewerte deutlich über 30% hochzutreiben. Das hat sie, glaube ich, gesehen, ist nicht mehr realistisch und dann ist es auch gut, die Reißleine zu ziehen.
Andreas Rinke, Annegret Kramp-Karrenbauer hat, wir haben das gehört, gesagt, sie will auch diesen künftigen Prozess jetzt der Neuordnung an der Spitze der CDU, so hat sie es ausgerückt, von vorne führen. Wenn wir gehört haben, was da für ein Widerspruch allein schon zum Zeitplan kommt, ist sie überhaupt noch Herrin dieses Verfahrens, das sie steuern will?
Naja, sie ist nicht die alleinige Herrin dieses Verfahrens. Sie hat jetzt gerade angekündigt, dass sie kommende Woche die gehandelten Kandidaten, das sind im Moment 3 Stück, aber sie hat gesagt, vielleicht können ja auch noch weitere dazukommen, eingeladen zu einem Gespräch und will danach sehen, wie es weitergeht, den Gremien der CDU am 24.02. dann Bericht erstatten. Das ist der Versuch, wieder etwas Kontrolle reinzubekommen. Ansonsten kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Frustration, allein gelassen worden zu sein, auch von den Kräften, die sie eigentlich früher unterstützt haben. Und sie leidet natürlich jetzt unter genau denselben Spannungen, die es in der CDU gibt, die letztlich auch Angela Merkel damals dazu brachten, das Parteiamt aufzugeben.
Sie haben Annegret Kramp-Karrenbauer heute interviewt für die Nachrichtenagentur Reuters. Wie haben Sie sie erlebt?
Sie kam mir deutlich entspannter vor als vorher. Also scheint wirklich eine Last von ihr abgefallen zu sein, was für die These spricht, dass ihr das auch wirklich viel ausgemacht hat. Sie eben nicht mehr dieses Nervenkostüm hatte, um das jetzt durchzustehen. Sie arbeitet weiter in ihrer Agenda als Verteidigungsministerin, ist direkt nach dem Interview zur NATO abgeflogen. und hat jetzt relativ deutlich gesagt, wie sie sich vorstellt, dass der Prozess weitergeht. Und man muss ja sagen, aus der CDU kommen auch sehr, sehr unterschiedliche Stimmen über das, was jetzt eigentlich passieren soll. Deswegen, glaube ich, wird sie eine Person sein, eine wichtige Person sein, die mitbestimmt, aber definitiv nicht mehr die Einzige.
Aber reden wir vielleicht mal über diesen Prozess, denn da gibt es jetzt auch in den letzten Stunden ganz unterschiedliche Meldungen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Montag ja einen Zeitrahmen aufgespannt, der bis in den Dezember reicht. Sie hat darauf hingewiesen, da ist der nächste, sie hat es gesagt, reguläre Parteitag der CDU, der dann einen neuen Vorsitzenden wählen könnte. Jetzt gibt es heute Meldungen in den letzten Stunden darüber, dass es da einen vorgezogenen Parteitag, Sonderparteitag geben könnte. Wer kann dazu etwas sagen? Frau Dunst, Frau Ammann.
Der Sonderparteitag ist erst einmal angedacht, etwas vielleicht im Mai und aus dem Beweggrund heraus, dass man nicht zu lange warten kann, also keinesfalls knapp 300 Tage, bis es zu dem regulären Parteitag kommt. Wenn man das von zwei Seiten betrachtet, ist es einerseits richtig, dass die Union Schnelltritt fasst, dass sie schnell wieder für Stabilität sorgt. Die andere Seite ist die große Gefahr, dass wenn sie sich zu früh jetzt auf einen Parteivorsitzenden, ist ja klar, dass sie sich einigen muss, aber wenn sie jetzt über die Kanzlerkandidatur entscheidet, bedeutet das, dass der Kanzlerkandidat bis zur regulären Bundestagswahl, wenn die Koalition vorher nicht bricht, ungefähr 16 Monate hat, die er dann unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel zu bestehen hat. Und da gibt es jetzt schon die Befürchtung, dass auch dann dieser Kandidat zerrieben werden könnte.
Über die Kandidaten werden wir noch sprechen in dieser Sendung, wer das alles ist. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich klar. Wir benutzen kein generisches Maskulinum. Frauen sind nicht in Sicht. Oder sieht jemand eine?
Wenn Julia Klöckner in einer anderen Position wäre und es nicht dermaßen sich mit der Bauernschaft verdorben hätte, wäre sie möglicherweise noch eine Aspirantin gewesen. Frau von der Leyen ist in Brüssel und damit eigentlich dem Rennen entzogen. Ich glaube nicht, dass sie zurückkehrt, um den CDU-Vorsitz zu übernehmen. Also insofern sehe ich im Augenblick keine chancenreichen Anwärterinnen.
Also bleiben wir mal bei dem Kandidaten, dem künftigen Vorsitzenden der CDU. Melanie Ammann nickt auch gerade. Und ich würde gerne nochmal ansprechen, mit Blick auf dieses Verfahren, das Annegret Kramp-Karrenbauer da skizziert hat. Das Ungewöhnliche war ja, dass sie gesagt hat, wir klären jetzt zunächst mal die K-Frage, die Kanzlerkandidatur. Und daraus leitet sich dann der Parteivorsitz ab. Bedeutet, da der Kanzlerkandidat ein gemeinsamer von CDU und CSU ist, nach diesem Verfahren würde die CSU auch mitbestimmen über den künftigen Vorsitz. Und vielleicht nicht nur mit Blick auf den Zeitplan hat CSU-Generalsekretär Blume dazu gesagt, das ist eigentlich abwegig.
Vielleicht zu dem Zeitplan noch mal bis Dezember und Parteivorsitz. Mir kam das gar nicht so vor, dass Kramp-Karrenbauer da einen Zeitplan vorgeben oder erzwingen wollte, weshalb ich das jetzt auch nicht als Autoritätsverlust sehe, dass andere Leute sagen, dieser Zeitplan ist aber zu lang. Ich habe das eher als eine Art Vorschlag verstanden oder auch als Angebot und auch als Versprechen. Ich laufe auf jeden Fall nicht weg bis zu diesem Dezembertermin und bis dahin halte ich hier die Stellung. Das war die Botschaft, die ich so verstanden habe. Und in der Tat, bei der Kanzlerkandidatenfrage, da hat sie dann gesagt, das soll ja idealerweise bis zum Sommer entschieden werden. Und da habe ich das Gefühl, ja, es war so ein bisschen ein vergiftetes Geschenk, zu sagen irgendwie hier, ich trete nicht an, also ich mache den Weg frei, aber dann müsst ihr euch jetzt auch schnell entscheiden. Und in der Tat, wie Frau Dunst sagte, so ein Kandidat ist ja schnell verheizt und wird natürlich immer auch mit Blick auf die Kanzlerin gesehen. Also wenn jetzt angenommen Friedrich Merz würde Kanzlerkandidat, dann wäre das ja man muss sich mal vorstellen, dass die beiden dann zusammen Wahlkampf machen, die alten Rivalen Friedrich Merz und Angela Merkel und so. Also da frage ich mich, ob Frau Kramp-Karrenbauer irgendwie da auch so ein bisschen nochmal Zunder irgendwie reinbringen wollte oder zumindest nochmal ihre Lage auch durch die Blume irgendwie schildern wollte, wie schwer sie es hatte neben der Bundeskanzlerin und zeigen wollte, gut, dann soll jetzt halt jemand anders diesen Himmelfahrtsjob da machen.
Und der ist Rinke.
Also sie hat das heute in dem Interview noch mal ein bisschen präzisiert und hat gesagt, dass dieser Dezembertermin der Termin ist, an dem sie möchte, dass alles geklärt ist, nämlich Person, Programm und organisatorische Aufstellung. Also das war jetzt nicht so zu verstehen, dass erst im Dezember alles entschieden wird, sondern bis dahin muss der Prozess abgeschlossen sein. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der es für die CDU natürlich kompliziert macht, darauf hat Wolfgang Schäuble heute hingewiesen in einem Interview, ist, dass mit der Personenfrage natürlich auch eine Richtungsfrage verbunden ist und auch das Programm. Und Schäuble interessanterweise plädiert jetzt auch dafür, dass man die Personal, also was heißt auch, er plädiert dafür, dass die Personalfrage wirklich erst im Dezember entschieden werden soll und die CDU sich auf keinen Fall treiben lassen sollte.
Beide das Personalfragen, also sowohl Vorsitz als auch genau. Kanzlerkandidatur. Oder?
Das kann man jetzt für illusorisch halten. Der CDU-Generalsekretär hat ja heute eine interessante Spaltung vorgenommen und auch die CSU-Position ein bisschen korrigiert, würde ich sagen. Er sagt jetzt erstmal den CDU-Vorsitz klären und dann später Kanzlerkandidatur. Damit könne man sich Zeit lassen. Das Argument von Christina Dunz, dass ein Kanzlerkandidat anderthalb Jahre vor der Wahl auch tatsächlich verheizt werden könnte, wenn er neben der Kanzlerin agieren muss. Und davon gehen alle aus im Moment von den Spitzenpolitikern, mit denen ich gesprochen habe, dass Merkel tatsächlich keinen Anlass zeigt und keine Neigung zurückzutreten.
Nun gab es ja auch schnell Stimmen, die gesagt haben, dieses Verfahren könnte auch etwas aussagen über Präferenzen oder über Chancen der möglichen Kandidaten. Nämlich, wenn ins Spiel kommt, auch das sind ja Stimmen, die wir schon gehört haben, Basisbeteiligung, dann sind das diejenigen, die vor allen Dingen auf Friedrich Merz setzen und seine Popularität an der Parteibasis, seine tatsächliche oder angenommene. Ralf Schuler hat sich jetzt schon zu Wort gemeldet. Und ich finde das interessant, weil die Bild-Zeitung ja eine Zeitung ist, die es nicht, die immer wieder auf die Popularität von Merz hinweist und sie auch mit befördert.
Ja, das Interessante ist ja, dass man als Betrachter von außen, nicht nur wir Medien, die uns darauf konzentrieren, sondern auch der normale Konsument von Politik, eigentlich immer unterstellt, dass hinter jedem Schritt in der Politik eine weit durchdachte strategische Überlegung steht. Und ich habe den Eindruck, dass gerade bei dem letzten Schritt von Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich eher eine emotionale Entscheidung dahinter stand. Denn taktisch gesehen war es jetzt ein sehr, sehr unpraktischer Zeitpunkt hinzuwerfen. Sie hätte auch, so unangenehm das nun mal ist, sich einzugestehen, dass man die Autorität in der eigenen Partei verloren hat, sie hätte noch eine Weile das durchhalten können und hätte den Findungsprozess für den Spitzenkandidaten in den Herbst hinein schon noch ziehen können, auch wenn das ihre Person weiter beschädigt hätte. Denn jetzt haben wir das Problem, dass sie die Spitzenkandidatur mit dem Vorsitz verknüpft hat. Also jetzt müssen ein neuer Vorsitzender gefunden werden, der dann möglichst auch der Spitzenkandidat ist und der dann tatsächlich anderthalb Jahre lang in dieser Warteposition ist und eine Richtungsentscheidung vorgibt. Und er ist in der gleichen Position wie die scheidende Vorsitzende, dass er neben der Kanzlerin her agieren muss. Wenn man sich vorstellt, dass das zum Beispiel Friedrich Merz sein sollte, dann ist ein alter Antipode von Angela Merkel dann derjenige, der neben ihr her Wahlkampf macht. Das ist ein sehr spannungsreiches, um es vorsichtig zu sagen, Verhältnis. Das ist, glaube ich, für die Union sehr, sehr schwierig, dort dann Geschlossenheit, Ruhe und programmatische Zielstrebigkeit auszustrahlen.
Vielleicht muss man jetzt an der Stelle doch nochmal das Ereignis mit in Erinnerung rufen, das jedenfalls zeitlich ja ganz klar im Zusammenhang mit dieser Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer steht, nämlich Thüringen, die Ereignisse in Thüringen, das Krisenmanagement der CDU-Vorsitzenden dort und dann sicherlich auch die Intervention der Bundeskanzlerin. Wir hören das nochmal. Andreas Rinke und ich haben das in Pretoria auf der Afrika-Reise der Bundeskanzlerin, auch Ralf Schuler war dabei, wir haben das miterlebt, wie sie sich da geäußert hat.
Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
Also, was hat Thüringen, was hat diese Intervention der Bundeskanzlerin mit der Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer zu tun? Wie haben Sie das erlebt, Andreas Rinke?
Ich glaube, es hat in zweierlei Hinsicht mit dazu beigetragen, dass genau jetzt der Zeitpunkt war, der natürlich, wie Ralf Schuler das gesagt hat, nicht ideal war. Er hat Kramp-Karrenbauer gezeigt, dass wir Medien der Bundeskanzlerin natürlich viel mehr Aufmerksamkeit widmen als ihr selber. Sie hatte sich ja vorher, wenige Stunden vorher, ähnlich geäußert, was aber keineswegs so durchdrang, als wenn eine Kanzlerin aus dem Ausland heraus so starke Worte wählt. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, sie ist für Krisenmanagement in Thüringen kritisiert worden, zum Beispiel von der Jungen Union. Und es hat eben nicht diese Unterstützung gegeben, die jemand, der glaubt, noch weiter agieren zu müssen und kämpfen zu müssen, braucht. Also keiner der CDU-Vizes ist aufgestanden, hat Herrn Linnemann und Herr Kumbaran irgendwie in die Schranken gewiesen, sondern sie stand da weitgehend allein und musste dann auch diese Interpretation zulassen, dass die Kanzlerin sie da letztlich überrollt. Obwohl meine Interpretation ist, dass das eigentlich ziemlich eng zwischen den beiden abgesprochen war, aber die Worte einer Kanzlerin und noch dazu ungewöhnlicherweise im Ausland haben eine ganz andere Wucht. Deswegen erschien sie und noch kleiner.
Es gibt in der Tat zwei interessante Punkte. Das eine ist, Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich mit dem CDU-Landeschef von Thüringen zu einer Krisensitzung getroffen am Donnerstag vergangener Woche. Zunächst zum Vorgespräch in Schkeuditz und schon auf dem Weg vom Vorgespräch zum eigentlichen Krisengespräch in die Fraktion hat Moring wieder Erklärungen abgegeben, die eigentlich das bisher vereinbarte, den Konsens, wir keine Stimme von der AfD, wieder aufgekündigt haben, sodass also sie schon einmal gemerkt hat, dass es nicht funktionierte. Dann haben sie 5 Stunden zusammengesessen und am Ende kam dann die Wahl heraus. Das hat vor Augen geführt, dass die Autorität, Ansagen zu machen, der Vorsitzenden nicht hingereicht hat. Das andere, was ich bemerkenswert finde an dem Vorgang, ist die Wortwahl von Kanzlerin Merkel. Wir sind Mitternacht gelandet. Sie hatte lange Zeit. Sie hat das genau ausgearbeitet. Es ist relativ schnell hinterher verschriftlicht in Umlauf gekommen, sodass also auch die Rede wörtlich ausgearbeitet war. Und die Wortwahl, der Vorgang sei unverzeihlich, ist schon interessant, weil eine Kanzlerin hat eigentlich weder zu verzeihen noch irgendetwas zu gewähren und das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden. Auch das ist eine schwierige Geschichte, finde ich, weil Verfassungsorgane sich gegenseitig eigentlich keine Ergebnisse vorzuschreiben haben.
Damit sprechen Sie jetzt auch den Unmut an, der sich da ja auch in Thüringen, gerade bei den konservativen Kreisen in der CDU, breit gemacht hat. Wir werden da aus Berlin, wir kriegen da ein Diktat aus Berlin. Also übergriffige Bundeskanzlerin, Fahrmann?
Ich finde, also bevor ich dazu was sage, würde ich gerne noch sagen, wir kamen ja von der Frage, ob Kramp-Karrenbauer deshalb auch jetzt ihre Entscheidung getroffen hat. Ich glaube tatsächlich, wie der Kollege Rinke, dass das war abgesprochen zwischen ihr und Angela Merkel, dass sich Merkel äußern würde. Und ich glaube, dass AKK schon weiß, wenn die Kanzlerin sich äußert, hat das mehr Gewicht, als wenn ich mich äußere. Aber viel gravierender war für sie eben, dass sie in ihrem eigenen Amt, in ihrer eigenen Funktion als Parteichefin da so überhaupt nicht durchgedrungen ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das es war, was ihren Rückzug herbeigeführt hat.
Also durchgedrungen ist in Thüringen.
In Thüringen und in der Bundespartei. Also es gab ja sowohl Stimmen aus dem Bund, die sich von ihr abgesetzt haben oder zumindest ihr auch nicht beigesprungen sind. Und es gab im Land eben den noch viel massiveren Widerstand, diese 5-stündige Sitzung, bei der sie da nach Erfurt gefahren ist und letztlich die Leute eigentlich fast so über sie zu Gericht gesessen sind. Also es ist ja nicht so, dass die gekommen ist und da eine Ansage gemacht hat, sondern es war so, dass sie sich erstmal stundenlange Ansagen von den Landtagsabgeordneten anhören müssen, was auch okay ist, aber was eben zeigt, dass sie da überhaupt keine Autorität genießt. Und was die Aussage der Kanzlerin angeht, ich finde auch schon, dass das von der Wortwahl her ein bisschen fragwürdig ist und ein bisschen zu weit gegangen ist, wie Merkel das formuliert hat. Man kann das kritisieren, die Entscheidung, die da in Thüringen gefallen ist, aber letzten Endes muss man auch respektieren, dass es Landtagsabgeordnete sind, die frei gewählt sind und die frei wählen dürfen. Und da fand ich auch, dass das ein sehr massiver Eingriff war. Und das, glaube ich, auch bei den Wählern in Thüringen, könnte ich mir vorstellen, Unmut erzeugt hat und bei einer Neuwahl, glaube ich, eine ganz gewichtige Rolle spielen könnte.
Ich frage noch in die Runde jetzt mit Blick auf die Intervention der Bundeskanzlerin, Frau Dunz, Herr Rinke. Sehen Sie das genauso oder würden Sie das nochmal anders akzentuieren?
Ich teile die Kritik. Ich war auch überrascht, dass sie das so scharf formulierte. Nun muss man sagen, wäre sie Parteivorsitzende noch gewesen, dann hätte sie sozusagen sich einmal den Hut der CDU-Chefin aufsetzen können und das so sagen können. Als Bundeskanzlerin finde ich das auch schwieriger. Ich erkläre mir das mit ihrer Haltung einfach, weil das für sie selber persönlich ein unverzeihlicher Vorgang war. Und es war ihr sehr wichtig, das klarzumachen, dass sie das auch mit ihrer Person verbindet.
Ich verstehe die Kritik, aber ich habe das insofern etwas anders empfunden, weil ich vielleicht auch immer stärker auf die internationale Wirkung von Vorgängen schaue. Und da muss man einfach sagen, dass international gesehen die Wahl in Erfurt ein extrem hohes Echo ausgelöst hat. Alles das, was mit Nationalsozialismus oder auch nur Anklängen an eine mögliche Rückkehr, ich will das nicht vergleichen, ich sage nur, wie es im Ausland rezipiert wird, zusammenhängt, muss eine Bundeskanzlerin anders bewerten. Also ich glaube, sie hat sehr stark auch aus ihrer Rolle der Außensicht auf Deutschland agiert. Das haben wir schon früher gesehen mit ihrer sehr starken Haltung, was Antisemitismus angeht. Das ist ein Punkt, wo sie keinen Spaß versteht. Und das ist nicht nur ihre persönliche Meinung, sondern das ist auch die von ihr so empfundene Verantwortung für das Ansehen Deutschlands in der Welt. Und da, glaube ich, hat sie das so eingestuft, dass das, was in Thüringen passiert ist, ich zitiere Sie, unverzeihlicher Fehler war.
Also mehr Ausdruck einer persönlichen Haltung, sagt Christina Dunz von der Rheinischen Post. Kanzlerin auf der internationalen Bühne, sagte Andreas Rinke. Um das hinzuzufügen, der ja auch als Vertreter einer internationalen Nachrichtenagentur Thomson Reuters eine sehr grenzübergreifende Perspektive hat. Schauen wir nochmal auf die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und dieses Agieren in Thüringen. Es ist ja nicht nur so gewesen, dass sie dahin gefahren ist, sondern sie ist mit einer konkreten Forderung dahin gefahren. Neuwahlen. Eine Forderung, die sie jedenfalls formal nicht durchsetzen konnte gegenüber einer Landtagsfraktion. Sie hatte kein Machtmittel in der Hand in dieser Situation als Bundesvorsitzende der Partei. Frau Dunz, Sie kennen Annegret Kramp-Karrenbauer gut, haben ein Gesprächsbuch mit ihr veröffentlicht unter dem Titel Ich kann, ich will, ich werde.
Und ich werde.
Das war die Reihenfolge, also die Worte, mit der sie als Generalsekretärin angetreten ist. Muss man heute sagen, diese Reise nach Thüringen in dieser Art und Weise war eben der letzte in einer langen Reihe von Fehlern, von Führungsschwächen, die Annegret Kramp-Karrenbauer im CDU-Vorsitz gezeigt hat.
Ja, auch da, wenn man es wieder vergleichen würde, kann ich mich nicht an eine Situation erinnern, wo Frau Merkel als CDU-Vorsitzende das gemacht hätte, dass sie zu einem Landesverband fährt und der CDU dort dann sagt, was sie tun soll. Ich finde, die Fehler vorher müssten wir noch einmal kurz ansprechen. Ein Fehler aus meiner Sicht von Frau Kramp-Karrenbauer war direkt nach der Landtagswahl im Oktober, als der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Moring gesagt hat, er würde dann gerne mit Herrn Ramelow, dem Ministerpräsidenten der Linken, mal einen Kaffee trinken gehen und darüber sprechen. Und da war eigentlich im Konrad-Adenauer-Haus die Hölle los. Also man hat ihm klar gemacht, nicht mal sprechen, nicht mal Kaffee trinken geht. Dann selbst ein Gespräch vermittelt von dem früheren Bundespräsidenten Gauck zwischen Moring und Ramelow wurde von Berlin aus, ja, hatte ich das Gefühl, so auch sehr abwehrend begleitet. Das heißt also, man hatte Herrn Moring durch diesen mittlerweile sehr umstrittenen Beschluss der CDU weder mit der AfD noch mit der Linken zu kooperieren oder zusammenzuarbeiten. Also man hat beide auf eine Stufe gestellt. Man hat Herrn Moring damit ziemlich in eine Ecke gedrängt. Und das, finde ich, ist als Parteivorsitzende, hätte sie anders agieren müssen. Sie hätte ihn mehr da begleiten können, und zwar schon seit Oktober. Dann fand ich, dass man die Sache hat ziemlich laufen lassen und sich weniger dafür interessiert hat. Und dann hat Frau Kramp-Karrenbauer, glaube ich, noch eins versäumt. Sie hätte vor der Wahl des Ministerpräsidenten in Erfurt vielleicht einmal öffentlich etwas sagen sollen. Sie hätte gar nicht nach Thüringen fahren müssen und den Landesverband da einnorden aus ihrer Sicht, sondern sie hätte sich einmal hinstellen sollen, nach außen sagen, wie ihre Haltung ist und die Folgen dort einmal beschreiben. Und ich glaube, der Druck wäre vielleicht größer gewesen, als dann in Hinterzimmern zu versuchen, mit jemandem, den sie nicht umstimmen konnte, wie Herrn Moring, und ihn auch einfach sozusagen nicht führen konnte.
Mhm. Damit verweisen Sie jetzt auf dieses Spannungsverhältnis in der CDU, auf das Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch in ihrer Verzichtserklärung angesprochen hat, nämlich die Zerrissenheit der CDU zwischen den Polen rechts und links. Ich spiele noch einmal einen O-Ton von der Afrika-Reise ein, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ganz anderer Zusammenhang. Am Vormittag dieser Erklärung zu Thüringen, am Nachmittag nimmt Annegret Kramp-Karrenbauer an einem Wirtschaftsforum teil mit deutschen und südafrikanischen Wirtschaftsvertretern und sagt da in einem ganz anderen Zusammenhang Folgendes.
Kommunisten unter freiheitlichen Bedingungen sind auch nicht mehr die Kommunisten, die sie mal waren. Und insofern ist, did you already have the translation?
Not yet? Ja, sie hat da extra nochmal gefragt, ist das übersetzt worden? Hat den Satz dann nochmal wiederholt. Kommunisten unter freiheitlichen Bedingungen sind auch nicht mehr die Kommunisten, die sie mal waren. Also man kann das lesen als allgemeingültige Lebensweisheit. Ich habe Merkel dann am nächsten Tag auch nochmal in der Pressekonferenz gefragt, war das jetzt auch mit Blick auf Thüringen gesagt? Sie hat gesagt, nein, nein, das bezog sich auf eine Diskussion, die wir da über den südafrikanischen ANC und die Rolle von sozialistischen und von Kohlebergbau ging es da und kommunistische, sozialistische.
In Freilandhaltung entwickeln sich viel besser als in geschlossenen Systemen.
Ja, aber es hat natürlich für einiges Schmunzeln gesorgt und es verweist auf diese Abgrenzungsbemühungen der CDU zwischen Linkspartei und AfD. Wie tief ist der Riss, der da durch die Partei geht, und wofür steht dieses Problem, vor dem die CDU steht?
Also ich finde erstmal, dass Ihre Theorie, Herr Dietjen, dass Angela Merkel das mit Blick auf Thüringen gesagt hat, das finde ich sehr schlüssig, weil letzten Endes ging die Entwicklung der Ereignisse dann ja weiter in diese Richtung. Sie hat ja dann beim Koalitionsausschuss nach der Rückkehr aus Südafrika dann dafür gesorgt, dass mit Ramelow telefoniert wurde. Offiziell wird dann so versucht, aus dem Kanzleramt zu streuen. Das war ja nur, damit man einen Termin findet sozusagen für die nächste Wahl oder für die nächste Sitzung des Plenums in Thüringen. Aber natürlich war das auch mit dem Ziel, dort irgendwie schon mal zu sondieren, wie könnte man einvernehmlich aus dieser Situation wieder rauskommen. Und mein Eindruck ist schon, dass Angela Merkel diese Beschlusslage der CDU mit der ganz klaren, dem Kooperationsverbot nach links und nach rechts viel ernster nimmt als nach links, ist mein Eindruck. Und dazu passt dieses Statement ja voll und ganz.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Unionsspitze dem Thüringer Landeschef Mike Moring, der ein eigenes Spiel gespielt hat in dieser ganzen Geschichte, aber auch einen ziemlichen Drahtseilakt abverlangt hat. Dass der Command der Unionsspitze war, wir wählen niemanden von den Linken aktiv ins Amt, aber er kann hineinkommen. Wir bewegen uns nicht, wir enthalten uns. Und wie heute herausgekommen ist, gab es offensichtlich Signale, dass vier Leute aus der Unionsfraktion auf die Toilette gehen während der Abstimmung, sodass Herr Ramelow ins Amt kommt. Die rote Linie war also, ihn nicht aktiv zu wählen, aber wenn er reinkommt, geht es schon. Nach der Vorgeschichte, dass man also mit der Linken und der AfD nicht zusammenarbeitet, ist das ein solcher Filigranunterschied, dass man das draußen im Land, glaube ich, nicht mehr so ganz erklären kann. Und dann wird am Ende ein FDP-Mann gewählt, ein bürgerlicher. Und das ist dann wieder falsch und da brachen dann in Thüringen alle Dämme und man muss eben auch die spezielle Situation der Ostunion sich vor Augen halten. Die ticken zu großen Teilen einfach anders und dieses eher westdeutsch geprägte Tänzeln zwischen den Fronten ist dort eher als irgendwie westlich konnotiert und nicht besonders akzeptiert.
Andreas Rinke. Ja, Sie fragten ja nach der Zerrissenheit und ich würde es jetzt nicht tänzeln zwischen den Fronten nennen, sondern die CDU ist einfach im Moment doppelt zerrissen. Sie ist einmal zerrissen zwischen Ost und West, weil die Empfindungen im Osten und auch die politischen Realitäten einfach eine andere sind. Die Ostlandesverbände müssen sich anders entscheiden, weil nun mal Linkspartei und AfD zusammen im Schnitt bei den letzten Landtagswahlen etwas über 40% bekommen haben und man sich immer die Frage stellen muss, wer das kleinere Übel ist. Das ist der eine Punkt, das wird im Westen ganz anders gesehen. Und jeder Schritt, der im Osten gemacht wird, wird, und das ist das Problem der Bundespartei, in ganz Deutschland nun mal komplett anders gesehen als im Osten. Deswegen diese panische Angst vor einer Annäherung oder Zusammenarbeit mit der Linkspartei und natürlich vor allem mit der AfD. Das ist die eine Zerrissenheit. Und die zweite, die gibt es natürlich auch im Westen. Stichwort Werteunion, die aber eigentlich nur charakteristisch oder als Symbol dafür steht. Wir haben seit einigen Jahren eine Auseinandersetzung in der CDU, die einfach sehr viel härter und unversöhnlicher geworden ist zwischen, in Anführungszeichen, rechten und linken Kräften oder wirtschaftsliberalen und nicht so wirtschaftsliberalen Kräften. Die hat es immer gegeben, diese Flügel, aber man hat sich nicht so erbittert bekämpft, wie das derzeit der Fall ist. Und mit diesem Problem hat jede Parteivorsitzende und auch der künftige Parteivorsitzende zu kämpfen, weil unabhängig von der Person wird dieses Problem nicht aus der Welt geschafft sein.
Über beide Stichworte sollten wir nochmal sprechen. Abgrenzung nach links und dann auch nach rechts, auch Stichwort Werteunion. Fangen wir mal nochmal mit den Linken an. Die CDU ist ja an sich nicht überrascht worden von dem Problem. Einer der Ersten, der gesagt hat, wir müssen uns darauf einstellen, in solche Situationen zu kommen und auch mal überlegen, wie wir mit der Linkspartei zusammenarbeiten, was wir da tun können, war Ingo Senftleben hier in Brandenburg, der Spitzenkandidat der CDU. CDU, hat die Partei das nicht vermocht? Hat sie es versäumt, sich auf diese schwierigen Situationen einzustellen, in die sie jetzt gekommen ist?
Ich glaube, man hat ein bisschen die Kopf in den Sand Strategie verfolgt, weil es nun mal ein heikles Thema ist für die CDU. Das war immer, man hat immer die Linke, heißt ja bis heute immer noch in weiten CDU-Kreisen SED-Nachfolgepartei, was sie ja faktisch auch ist, aber sie wird ja immer noch so gelabelt. Und die Vorstellung, dass man mit denen kooperiert und damit noch weitere Wählergruppen verprellt, denen die CDU ohnehin schon viel zu sozialdemokratisiert und viel zu links ist. Davor hat man dann lieber gesagt, machen wir lieber erstmal gar nichts oder so. Da sprechen sie erstmal nicht an, als gäbe es das nicht. Das war ja das, was Frau Dunz auch beim Krisenmanagement von AKK vorhin angesprochen hat, dass es ja wirklich ein Problem war, dass diese Situation nicht antizipiert wurde. Sie wurde nicht vorbereitet. Offensichtlich wurde auch Herr Moring nicht begleitet bei diesem Prozess und auch konstruktiv begleitet. Der wurde ja im Prinzip immer nur reaktiv zurückgepfiffen, wenn es irgendein Problem gab und oder irgendeine Wortmeldung gab von ihm, ohne dass man im Hintergrund gesagt hätte, wie können wir denn jetzt da mal strategisch rangehen und das Problem lösen. Auch Herr Senftleben hat ja im Prinzip jetzt erstmal nur eins auf den Deckel bekommen, aber nicht wurde ja auch nicht irgendwie mit einer Alternative ausgestattet oder argumentativ gestützt oder so, dass man dann wusste, was will denn die Parteizentrale dann oder wo soll die Partei hin? Und das alles steht ja auch wieder unter dem Oberbegriff Führung durch Kramp-Karrenbauer. Sie sollte ja nun antreten, um das Erbe von Merkel oder die CDU nach Merkel ja weiterzuführen, in eine neue Richtung zu bringen. Sie hat ja immer angedeutet, dass sie es etwas anders machen will als Merkel oder auch klar in einen klareren Kurs wieder hat sie der Partei versprochen und letztlich ist sie das schuldig geblieben bis heute.
Ich glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer nicht gut auf Ostdeutschland eingestellt war. Es war eine der ganz großen Herausforderungen. Sie wurde ja Generalsekretärin im Februar 2018 und da war schon klar, sie wird daran gemessen werden, wie die Landtagswahlen im Osten ausgehen. Da hatte man den Schwerpunkt auf die AfD gelegt, wie sie das schafft, vielleicht Wähler zurückzugewinnen. Und sie hatte als saarländische Ministerpräsidentin wenig Kontakt mit dem Osten und ich empfand es so, dass sie eigentlich diese Chance, die Ingo Senftleben damals CDU-Landesvorsitzender in Brandenburg ihr Boot, indem er gesagt hat, wir müssen überlegen, nach einer Wahl mit der Linken zu sprechen. Er hatte das zur AfD ausgeschlossen, also eine Koalition ausgeschlossen, Gespräche mit allen Koalitionen ausgeschlossen, hatte aber bei der Linken eine Lücke aufgemacht. Und die Empörung von Frau Kramp-Karrenbauer endete dann in dem Parteitagsbeschluss, wo es danach erst richtig festgelegt wurde. Und ich finde, das hätte man verhindern können. Es wäre keine Notwendigkeit gewesen, diesen Beschluss so hart zu fassen und dann weiter so auszuschmücken, dass wir jetzt am Ende eine Situation hatten, dass Frau Kramp-Karrenbauer einen faschistisch agierenden Björn Höcke von der AfD in Thüringen mit einem Ministerpräsidenten der Linken auf eine Stufe stellt, weil man mit beiden nichts machen darf. Und das hat ihr jeglichen Spielraum genommen. Und das empfinde ich auch als einen Fehler.
Das waren jetzt zuletzt für die, die sich zugeschaltet haben, Christina Dunz von der Rheinischen Post und der Frau Melanie Ammann vom Spiegel in unserer Diskussion. Und mit im Studio sind noch Andreas Rinke von Thomson Reuters und Ralf Schuler, der sich jetzt gemeldet hat von der Bild-Zeitung.
Ich wollte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass in der professionellen Politik das ja, mit welcher Distanz man auf welchem Flügel agiert, vorzugsweise unter machtarithmetischen und Machtoptionsgesichtspunkten betrachtet wird. Man darf aber auch vielleicht nicht vergessen, ich habe 25 Jahre meines Lebens in der DDR verbracht. Ich habe hier ganz in der Nähe des Hauptstadtstudios am Brandenburger Tor gestanden und ich habe auf diese Grenze aus Ostperspektive geblickt. Du kamst dort nicht rüber, du bist eher gestorben. Es sind auch Biografien im Osten, die, was die Linke betrifft, sich sehr viel schwerer damit tun, zu sagen, ja, der Ramelow ist ein moderater Typ. Die Fraktionschefin der Linken im Thüringer Landtag stammt aus einer alten Stasi-Familie. Das sind Dinge, die vergisst man nicht. Man hat in dieser Meldestelle gestanden und man hat den ablehnenden Bescheid bekommen, dass man zum Geburtstag seines Onkels nicht in den Westen fahren kann.
Und, aber erklären Sie mir eins, das vergisst man nicht, sagen Sie, aber in einer Partei, in der CDU, die ja im Osten nun auch eine Geschichte der Zusammenarbeit mit der SED hat, die Sie jetzt so verteufelt, das war eine Blockpartei.
Ja, nur man hatte eben in der Blockpartei eine klare Entscheidung gegen die Staatspartei SED getroffen und man war im Prinzip ein Nischenparier, wo die Parteispitze in der Volkskammer zwar kooperierte, aber klar war, dass du als Block-CDU-Mitglied nie in bestimmte Führungsposten kommen würdest, allenfalls die quotierten Geschichten, so ähnlich wie der frühere sächsische Ministerpräsident, der dann Stadtrat für Handel und Versorgung wurde. Also es gab so ein paar quotierte Randposten, aber du warst eben nicht im Zentrum der Macht. Insofern fühlen sich Block-CDU-Leute immer noch als diejenigen, die sich eben nicht in den Mainstream, nicht in den Gleichschritt der Staatspartei eingereiht haben. Das sind schon Wunden, die nicht so schnell verheilen wollen.
Ja, auch nochmal interessante Perspektive. Auch aus Ihrer biografischen Erfahrung, Ralf Schuler. Andreas Rinke nochmal, wir haben jetzt sozusagen nach links geblickt. Ich würde gern noch einmal auch nach rechts blicken und sozusagen in dieser neuen Situation, in der die CDU ist, wo, wenn wir die Stimmen dort hören, jetzt ganz klar vor allen Dingen die Abgrenzung nach rechts gezogen wird und das Problem wahrgenommen wird in den eigenen Reihen, Stichwort Werteunion. Was ist das für ein Problem und wie haben wir eigentlich diese Werteunion, über die jetzt so viel gesprochen wird, zu beurteilen?
Naja, in der Werteunion, glaube ich, kristallisieren sich die massiv Unzufriedenen innerhalb der CDU, aber ja nicht nur. Es sind ja nicht nur Parteimitglieder dort aktiv. Die vertreten teilweise den Wirtschaftsflügel. Sie vertreten teilweise sehr konservative Kräfte, die nach der Flüchtlingskrise 2015 sich am wie immer man den nennt, rechten, konservativen Rand der Union wiedergefunden haben. Und sie sind halt ein Kristallisationspunkt geworden, der für uns Medien sehr attraktiv ist, weil die Matadoren eine sehr klare Sprache sprechen. Das wird immer belohnt, extremen Positionen auf der einen oder auf der anderen Seite, weil sie eine Diskussion ermöglichen und auch eine klare Stellungnahme. Und es ist ein dauerhaftes Problem. Also keiner wird jetzt von der Führungsspitze diesen Unvereinbarkeitsbeschluss durchsetzen, den einige fordern, zum Beispiel Arbeitnehmerflügel Nordrhein-Westfalen, weil die Sorge ist, dass das dieser Gruppierung nur noch mehr Aufmerksamkeit beschert. Aber das heißt auch, dass die Werteunion natürlich weiterhin ein Player sein wird.
Wird auch bei uns im Deutschlandfunk in der Redaktion sehr intensiv diskutiert. Wir haben mehrere Interviews geführt mit Vertretern der Werteunion, auch in den letzten Tagen. Verschaffen wir ihnen Aufmerksamkeit, die sie an sich vielleicht gar nicht haben in der Partei, bewerten wir sie über. Ich habe mich auch daran erinnert, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, und ich glaube, das war in einem Interview mit Ihnen, Christina Dunz, in der Rheinischen Post, wenn ich mich nicht täusche, im Sommer letzten Jahres, als eigentlich über die Rolle von Hans-Georg Maaßen diskutiert wurde, die Rolle der Werteunion verglichen hat mit der der Tea Party bei den amerikanischen Republikanern. Also dieses Problem wurde offenkundig sehr früh sehr ernst genommen und diese Gruppierung als echte Bedrohung für die Partei wahrgenommen, oder?
Frau Kramp-Karrenbauer hatte den Vorsitzenden der Werteunion, Alexander Mitsch, vor 2 Jahren, als sie Generalsekretärin war. Sie hat ihn sehr früh einmal im Konrad-Adenauer-Haus getroffen. Es ging da ungefähr um 1 Stunde und Herr Mitsch war danach eigentlich ganz angetan und hatte gesagt, es ist ihm zugehört worden, das sei ein großer Fortschritt, das wäre mit Merkel nie passiert. Und er war mit einer gewissen Distanz aber ganz, ganz wohlgesonnen Frau Kramp-Karrenbauer gegenüber. Und soweit ich das verfolgt habe, von der Gründung der Werteunion und den Anfängen, finde ich, dass sich die Werteunion innerhalb der CDU ein Stück radikalisiert hat. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass sie sehr schnell ausgegrenzt werden sollte. Und wenn man sich jetzt so eine Wunschvorstellung machen könnte, dass die CDU ihren rechten Rand, sage ich mal, hält und einbindet und es vielleicht darüber schafft, Wähler von der AfD zurückzubekommen, ohne AfD-Politik zu machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die CDU davon eher profitieren würde. Stattdessen ist genau das Gegenteil passiert. Man hat sie immer weiter rausgedrängt, beziehungsweise auch versucht zu isolieren oder zu ignorieren. Und dann wurde die Wortwahl ja eben auch schärfer. Und die Forderungen, die es zum Teil gibt nach Rausschmeißen, Ausschließen und so weiter. Die Werteunion hat nach eigenen Angaben 4.000 Mitglieder, davon viele aus der CDU. Wenn man sich vorstellt, was dann ein Ausschluss bedeuten würde, dann ist das die nächste Zerreißprobe in dieser Partei. Mhm.
Melanie Ammann?
Ich finde, das ist eine sehr verständnisvolle Interpretation für die Werteunion, sehr verständnisvoll. Also so wie ich die erlebt habe, hatte sie von Anfang an dieser Organisation etwas sehr Unversöhnliches und auch Rechthaberisches und auch etwas, wie soll man sagen, so diesen fast schon, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber die waren so eine Art CDU-Taliban, ja, also so richtig so Fundamentalisten, die sagen sozusagen, alles früher war alles besser und die alten Positionen, die die CDU hatte, das waren die richtigen und jetzt ist alles falsch und alles Mist und die wurden ja vor allem auch durch die Flüchtlingspolitik so organisiert oder auch radikalisiert, wenn man so will. Und ich glaube, dass die von Anfang an, man hat ihnen ja durchaus die Hand ausgestreckt, wie Sie gesagt haben, Frau Dunz, Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Vorsitzenden dieser, wie man wirklich sagen muss, ja Winzlingsorganisation durch einen Besuch im Adenauerhaus oder eine Einladung ins Adenauerhaus aufgewertet und ihm zugehört und sich auf ihn eingelassen. Aber ich glaube, wer denkt, dass man durch das Zuhören bei der Werteunion irgendwie erreicht, dass man die eingemeinden kann oder so. Die wollen gar nicht eingemeindet werden, sondern die wollen im Prinzip, dass die 400.000 Mitgliederorganisation CDU sich in die Richtung bewegt, die 4.000 Organisationen Werteunion gerne hätte. Und da finde ich, warum sollte die Partei das machen? Also das ist auch kein Ausgrenzen, dann zu sagen, wir haben Parteitagsbeschlüsse und wir haben uns auf diesen Kurs eingelassen. Ist ja nicht so, als hätte Angela Merkel die da diktatorisch in eine Richtung gezwungen, sondern die haben das ja schon mitgezogen. Die haben sie ja jetzt auch nicht abgewählt oder so. Und also da wäre ich ein bisschen kritischer.
Also 2 Stimmen zur Werteunion, 2 unterschiedliche Betrachtungsweisen am Ende der Sendung. Und ich habe versprochen, dass wir nochmal über die Kandidaten reden, über die Zukunft der CDU. 3 Kandidaten, ich glaube, darauf können wir uns festlegen, sind es, die da im Augenblick im Fokus stehen. Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet.
Es kann so nicht weitergehen und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch 2 Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode, bis Ende 2021. Das geht einfach nicht.
Ich habe immer gesagt, das habe ich, denke ich, auch dokumentiert in den letzten 1,5, 2 Jahren, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. In welcher Konstellation das aber geschieht, darüber reden wir jetzt eben in den nächsten Tagen.
Wer soll es denn machen? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe eine Idee. Wir lassen die K-Frage offen.
Also Friedrich Merz, man muss es dazu sagen, Friedrich Merz, O-Ton aus dem vergangenen November, das berühmt-berüchtigte Grottenschlecht-Urteil über die Bundesregierung, würde er vielleicht auch nicht mehr so formulieren. Jens Spahn heute, ich habe immer gesagt, ich will Verantwortung übernehmen, und Armin Laschet eben am Wochenende bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst in Aachen, da wusste er noch nicht, wie aktuell die K-Frage auf einer werden würde. Letzte Frage mit Blick auf die Uhr in diese Runde. Wer wird, wer kann, wer soll welche Rolle spielen in der CDU der Zukunft? Wer fängt an?
Also die CDU befindet sich da so ein bisschen in der Position wie Deutschland jedes Jahr, wenn der Eurovision Song Contest ansteht. Man muss irgendjemanden suchen, von dem man hofft, dass er dann später im Endausscheid gut punktet. Und diese Entscheidung zu treffen ist sehr, sehr schwierig, weil Friedrich Merz an der Basis der Union sehr beliebt ist. Er hat den Vorteil, dass er als Projektionsfläche des Bruchs mit Merkel gilt. Aber ob das draußen im Lande so performt, das kann niemand abschätzen. Im Osten wäre er vermutlich beliebt. Beim Wirtschaftsflügel der Union ist das auch. Aber ob die Menschen mitziehen, weiß man nicht.
Armin Laschet. Friedrich Merz hat die Bild-Zeitung auf seiner Seite oder täuscht der Eindruck?
Wir sind unabhängig und überparteilich. Das steht auch bei uns auf der Seite 1.
Andreas Rinke.
Ja, ich würde mich nicht festlegen, sondern eher darauf verweisen, dass sehr stark davon abhängig ist, wann denn eigentlich die Entscheidung fällt. Denn die drei Kandidaten, die genannten zumindest, haben ganz unterschiedliche Probleme. Nehmen wir den Fall des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Der muss sich jetzt plötzlich entscheiden, ob er sich zum Kanzlerkandidaten oder zumindest seine Ambitionen erklärt. Das kommt für ihn viel zu früh, immer unterstellt, er möchte es werden. Denn er müsste entweder seine Karriere in Düsseldorf aufgeben für eine etwas ungewisse Zukunft. Wir hatten darauf rekurriert, wie das ist, wenn man parallel zu einer Kanzlerin versuchen muss, sich zu profilieren. Und er wird nicht 1,5 Jahre, wenn die Entscheidung jetzt fällt, Kanzlerkandidat bleiben können. Deswegen hat er ein ganz praktisches Problem, wenn diese Frage jetzt entschieden wird. Was anderes ist es...
Also muss er dann vielleicht darauf setzen, dass Angela Merkel dann vielleicht doch früher abgibt?
Das könnte sein, wobei ich immer höre, dass Angela Merkel da wenig Ambitionen zeigt, immer auch mit dem Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft. Das wird irgendwie in der Diskussion nie erwähnt, aber die gibt es nun mal. Deutschland hat eine Verantwortung in der zweiten Jahreshälfte, die besonders ist.
Sagt Andreas Rinke. Melanie Ammann vom Spiegel.
Ja, es macht ja keinen Spaß, wenn keiner sich jetzt traut, sich auf jemanden festzulegen. Insofern lege ich mich jetzt einfach mal fest. Also ich, mein Eindruck ist schon, also es ist völlig offen im Moment, würde ich auch sagen. Aber wenn ich eine Prognose wagen dürfte, würde ich sagen, von der Verteilung her, dass im Moment wieder Jens Spahn wahrscheinlicher geworden ist als die anderen. Weil das Dilemma von Herrn Laschet hat der Kollege sehr gut beschrieben. Ich glaube auch, dass die Bundeskanzlerin eher nicht bereit ist, vorzeitig in irgendeiner Weise Neuwahlen einzuleiten oder so. Und Stabwechsel sozusagen unterwegs ist ja ohnehin verfassungsrechtlich eigentlich nicht möglich oder kaum vorstellbar, auch praktisch. Und ich glaube, bei Friedrich Merz ist es tatsächlich so, dass er ist wunderbar für die Kernklientel, aber eine Volkspartei wie die CDU, wenn die 30 oder wie Merz sagt sogar 40% erreichen will, dann muss der anschlussfähig sein, der Kanzlerkandidat in Lagern, die Herr Merz, glaube ich, nicht bedienen kann. Und deswegen, ich glaube, dieses Kalkül machen die auch und darauf wird es dann hinauslaufen.
Christina Dunz.
Am Ende wird es vielleicht bei der nächsten Wahl doch wieder eine Kanzlerin, und zwar aus einem ganz anderen Grund, weil die CDU vor dieser Zerreißprobe steht. Sie ist eine Partei, die regieren will. Sie wird versuchen, den Kandidaten zu nehmen. Sie wird es zumindest versuchen, der die größte Aussicht hat, die Partei über 30% oder so stark wie möglich zu bekommen. Diesen Prozess halte ich für vage. Es gibt jetzt schon Leute in der CDU, sagen, sie können sich erstmals vorstellen, dass die Grünen den Kanzler stellen. Und in der Frage würde ich sagen, das macht dann am Ende Annalena Baerbock.
Also breites Spektrum von Prognosen, Ansichten, Einschätzungen. Hier im Deutschlandfunk geht's weiter mit den Nachrichten. Vielen Dank, schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Rückzug und Richtungskampf. Die CDU ohne Kompass. Es diskutierten Melanie Amann, der Spiegel, Christina Dunz, Rheinische Post, Andreas Rinke von der Nachrichtenagentur Reuters und Ralf Schuler von der Bild. Die Diskussionsleitung hatte Stefan Detjen.